Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall. Es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Heute hast du ja gelesen, wieder eine Interviewfolge. Und wir haben heute mal ein ganz anderes Thema. Und da freue ich mich riesig, denn ich habe heute die Expertin für Haustiere im Podcast von der Stiftung Vier Pfoten. Und wir sprechen mal über Haustiere bei Kindern und Jugendlichen. Liebe Corinna, vielen Dank, dass du da bist.
Hi, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Corinna, bevor wir starten, Stiftung Vier Pfoten, was macht ihr? Erzähl mal kurz, wo dürfen wir euch einordnen?
Ja, wir sind eine internationale Tierschutzstiftung. Wir sind in vielen Ländern vertreten. Wir haben eigene Schutzzentren, wo wir tatsächlich Tiere aus schlechter Haltung retten, sie dann bei uns aufnehmen und dort versuchen, ein möglichst artgemäßes Leben ihnen zu geben. Wir kümmern uns um Tiere in der Landwirtschaft, wir kümmern uns um Wildtiere und eben auch um alle Belange von Haustieren. Also wir machen ganz viel Aufklärung, wir machen aber auch große Kampagnen, wir arbeiten sehr politisch, versuchen also auch wirklich Gesetze zu ändern und ja, sind einfach auch ein mittlerweile eine sehr, sehr große Organisation, haben also hier in Hamburg, ich glaube so rund 130 Mitarbeiter in unserem Hauptsitz und sind aber auch eben sehr, sehr international aufgestellt.
Ja, total schön und so ein wichtiges und oft so untersehenes, weil Thema, wenn wir sagen immer, ich sag mal, Kinder haben keine Lobbys, ich glaube, Tiere haben noch weniger eine Lobby als Kinder und Jugendliche, deswegen umso wertvoller, dass ihr das macht. Wir wollen ja heute so ein bisschen, haben wir gesagt, wir grenzen mal den Rahmen ein um Tiere, die sich um Familien drehen, also nicht Wild, nicht Zoo, nicht große Huftiere. Was ist denn für dich so der Haustier? Na, über welche Tiere wollen wir denn heute mal sprechen?
Ja, wahrscheinlich würde das jeder so ein bisschen anders beantworten, aber ich glaube, was wichtig wäre, dass wir mal über diese Tiere sprechen, die ganz klassisch zum Familienmitglied zählen. Das sind vielleicht Hunde, das sind Katzen, das sind aber auch Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse. Also alles, was quasi ja mit im Familienbund lebt und eben auch eine sehr, sehr enge emotionale Bindung zu Eltern und Kindern haben kann.
Ja, und vom, also ich habe selber zwei Pferde, wir haben aber auch zwei Katzen. Und ich merke das schon, gerade wenn es mir oder meinen zwei Kindern nicht gut geht, die Katze ist oft bei der Person, die es gerade irgendwie braucht, habe ich das Gefühl. Stimmt das?
Ja, also Tiere sind sehr, sehr feinfühlig. Ich meine, das sind fühlende Lebewesen, so muss man es einfach sagen. Das heißt, genau wie sehr, sehr empathische Menschen gibt es auch sehr, sehr viele Tiere, die genau das spüren. Ich tatsächlich habe auch einen Hund und bei uns ist es ganz genauso, dass sie ja sehr viel Nähe dann auch sucht, wenn sie merkt, einem geht's nicht gut. Und ja, es ist, glaube ich, wie man das so sagt, Tiere geben sehr, sehr viel zurück. Tiere brauchen aber auch sehr, sehr viel auf der anderen Seite.
Ja, und ich glaube, viele Familien, egal ob mit Kindern oder mit Jugendlichen, die kennen das. Das Kind wünscht sich unbedingt ein Haustier und eigentlich wissen wir doch genau, wer sich dann nach 4 Wochen um die Tiere kümmert, oder?
Genauso ist es. Genauso sollte es aber auch sein. Also ich glaube, zu Anfang kann man vielleicht einmal betonen, es gibt kein Tier, was für ein Kind geeignet ist. Und das meine ich so, dass man sagt, kein Kind kann alleine die Verantwortung für ein Tier tragen. Und das sollte ein Kind auch nicht. Ja. Sondern die Entscheidung, dass ein Tier einzieht, muss immer Familiensache sein und natürlich im wichtigsten Schritt die Verantwortung der Eltern. Das heißt, genau die Situation, die du beschrieben hast, ich glaube wirklich, die kennt jeder. In irgendeinem Punkt des Lebens sagt das Kind, ich hätte gern einen Hund, ich hätte gern ein Kaninchen oder wie auch immer. Und das ist ja auch ein sehr, sehr schöner Wunsch, weil wie gesagt, Tiere geben ganz viel, Tiere sind sehr wertvoll, auch im Familienverbund. Aber die Entscheidung muss eben bei den Eltern liegen, weil letztlich auch die Verantwortung bei den Eltern liegt, genau wie du gesagt hast.
Genau, also ich kann nicht sagen, ja, als Eltern, du kriegst ein Haustier, einen Hund zum Beispiel, aber du musst mit ihm rausgehen und das sechsjährige Kind wird immer ja sagen, weil es
So
ja noch
ist
die
es.
Konsequenzen gar nicht abschätzen kann.
So ist es. Und das kann man und sollte man, glaube ich, auch nicht verlangen. Also ich glaube, je nach Alter des Kindes kann man dann überlegen, falls man sich entscheidet und wie man zu so einer Entscheidung kommt, das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen besprechen. Aber wenn man sagt, okay, ein Tier zieht ein, je nach Alter des Kindes kann man vielleicht auch verschiedene Sachen vom Kind verlangen. Also ich glaube, so ein, ich sag mal, 2- bis 4-jähriges, also wirklich sehr, sehr kleines Kind, das sollte nur beobachten. Das sollte gar nicht mit dem Tier überhaupt agieren, weil es dafür einfach viel zu klein ist. Wenn es dann vielleicht 4 bis 6 ist, kann es vielleicht schon mal ersten Kontakt aufnehmen. Und ich sag mal, vielleicht so ab 6, je nach Tierart, kann man vielleicht auch schon so kleine Aufgaben verteilen, wie irgendwie, hey, sag Mama doch mal Bescheid, wenn der Käfig schmutzig ist, oder irgendwie, ja, helfen mit, das Futter aufzufüllen. Also sowas geht sicherlich. Jetzt reden wir natürlich gerade hier von ganz, ganz kleinen Kindern. Da muss man super eng begleiten. Aber ich glaube auch bei einem 14-jährigen Kind, bei einem 16-jährigen Kind, auch da muss man eng begleiten, weil so ein Wunsch, ja, das ändert sich ja. Das wissen wir alle von so einem Teenager, was irgendwie, selbst wenn man denkt, hey, meine Tochter liebt wirklich Katzen als Beispiel, ja, und die ist schon ganz total verrückt danach und die ist verantwortungsvoll. Das mag alles sein. Aber wenn man alleine mal 3, 4, 5 Jahre weiterdenkt, ja, dann irgendwann zieht die Tochter aus. So eine Katze kann aber bis zu 20 Jahre alt werden. Das heißt, auch dann bleibt es immer wieder Familiensache und in dem Sinne Elternverantwortung, weil die Katze lebt eben viel, viel länger, als dass das Kind vielleicht zu Hause lebt.
Ja, absolut. Und wir haben ja auch schon die zweite Runde Katzen. Also die erste Runde ist, wie du sagtest, auch schon 16 Jahren gestorben. Das sind aber beide Kinder, also die Katzen waren vor den Kindern da und die sind beide mit den Katzen aufgewachsen und haben ja auch dann den Verlust des Haustiers miterlebt. Und das ist ja auch schon eine prägende Zeit. Wenn mal, ich meine, ein Hamster stirbt halt vielleicht schneller als eine Katze, aber die werden ja da auch mit Themen wie Tod, wie Verantwortung, wie Hunger, Pflege konfrontiert. Was lernen denn in deinen Augen Kindern am wichtigsten oder Jugendliche, wenn sie ein Haustier haben?
Ich finde das einen super wichtigen Punkt, dass du das mit dem Verlust des Tieres auch ansprichst, weil ehrlicherweise das ist genau so ein Punkt, da denkt man eigentlich fast nie drüber nach. Und was das auch mit so einem Kind, ich meine, auch wir Erwachsenen, auch mit uns macht das was, ne? Du wirst es, wenn du sagst, du hattest auch schon Katzen, die verstorben sind. Es tut einfach immer weh. Das ist einfach ein Familienmitglied, was plötzlich fehlt. Und ich glaube, da auch ein Kind zu begleiten, super, super wichtig und sich auch vorher Gedanken zu machen, was das auslösen kann. Ich glaube aber, genau wie du sagst, Kinder können ganz, ganz viel lernen. Also Kinder können von Tieren natürlich lernen, Mitgefühl zu zeigen, ja, Empathie aufbauen und natürlich auch Verantwortung. Ja, was bedeutet es eigentlich, so ein Tier zu haben? Was braucht so ein Tier alles? Also Grundbedürfnisse wie Futter, Wasser, eine saubere Umgebung, aber auch medizinische Verantwortung. Ja, ein Tier wird krank, dann muss es Impfungen bekommen, man muss zum Tierarzt. Die gesellschaftliche Verantwortung. Ja, ich kann irgendwie einen Hund nicht einfach lustig an der langen Leine draußen spazieren lassen und auf alles und jeden loslassen. Ein Tier muss gechippt und geimpft werden. Ein Tier muss registriert werden, zumindest bei Katzen und Hunden. Also ich glaube, dieses ganze Paket, was da mitkommt, da ist natürlich wahnsinnig viel Potenzial, ganz, ganz viel zu lernen. Und das ist auch super spannend. Also es ist ja auch was, wo Kinder total dran wachsen können.
Ja, und auch einfach die Verantwortung zu übernehmen. Also das ist, ich glaube, sie wachsen da rein. Auch, okay, wir fahren in Urlaub, wer kümmert sich um die Katzen? Na, ich
Ja.
kann die nicht einfach irgendwo abgeben. Was machen wir mit der? Was ist, wenn sie ins Haus kotzt? Also das sind so Sachen, ja, das ist halt einfach nur mal Alltag, wo man mit man sich auseinandersetzen muss. Und ich bin halt auch nicht immer da, um das dann wegzumachen.
Total. Und was heißt ins Haus? Manchmal sogar ins Kinderbett dann, ne? Also das
Ja.
kann ja noch weitergehen. Total. Und gerade, also wir erleben es natürlich immer wieder, auch als Stiftung, dass wirklich Tiere ausgesetzt werden im Sommer, ja, dieser Klassiker. Und das ist wirklich immer noch ein
Schlimm.
Riesenthema. Wenn die Urlaubszeit geht, dann muss man nur in die Tierheime gucken und dann mal fragen. Das ist die klassische Zeit, wo Katzen und Hunden entweder abgegeben oder ja wirklich in vielen Fällen auch ausgesetzt werden. Weil dann der erste Punkt kommt, wo die Familie denkt, was ist denn jetzt? Und das klingt so banal, aber viele machen sich wirklich vorher diese Gedanken nicht.
Ja.
Und was heißt es auch für ein Kind, zu wissen, hey, ich gebe den Hund jetzt irgendwie in eine tolle Pension, ja, die man sich vorher gut aussucht, aber trotzdem gebe ich den Hund in fremde Hände in dem Moment? Das ist auch sehr emotional für Kinder. Oder bedeutet das vielleicht, hey, wir verreisen jetzt mit dem Auto und dann geht's nur nach Österreich dieses Jahr und es gibt nicht den großen Flug irgendwie in die weite Welt, weil der Hund einfach auch da ist und auch Bedürfnisse hat. Und das heißt, ein Tier kann auch Kompromisse bedeuten, auf jeden Fall.
Ja. Nimmst du es wahr, dass Social Media Trends die Wahl des Haustiers irgendwie beeinflussen? Dass auf einmal alle irgendein bestimmtes, also meine Tochter ist Windspielhund, ja, der scheint anscheinend auf TikTok total viral zu gehen, es will sie ein Windspielhund. Merkt ihr sowas?
Ja, absolut. Also das merken wir auf jeden Fall. Wir führen tatsächlich auch so eine kleine, ja, ich sag mal Statistik, also eine Zählung, zumindest auf den illegalen Welpenhandel bezogen. Das ist jetzt nochmal ein ganz neues
Ja.
großes Thema, was wir vielleicht hier auch gar nicht komplett aufmachen können, aber dass wir einfach da auch sehen, welche Rassen sind beliebt? Es gibt natürlich auch die allgemeinen Statistiken von Tasso zum Beispiel, einer ganz tollen Tierschutzorganisation, die auch jedes Jahr zeigt, was sind die beliebtesten Rassen zum Beispiel bei Hunden und Katzen. Und da merken wir einfach, es gibt diese Trends und die sind natürlich durch Social Media befeuert. Ganz großes Thema da auch das Thema Qualzucht bei Hunden und Katzen. Das heißt, Rassen, die eigentlich so gezüchtet sind, dass sie dauerhaft leiden. Und da machen sich dann Menschen auch wenig Gedanken, ob das Tier überhaupt zu einem passt, von der Rasse her und auch von dem, was es natürlich gesundheitlich alles für Probleme mit sich bringt. Das ist irre, was Social Media da natürlich macht und das erleben wir ständig. Und dann zieht eben auch das falsche Tier in die Familie ein, weil man einfach nur nach Optik geht, ja, und irgendwie denkt, Taylor Swift hat jetzt so eine Katze, jetzt möchte ich die auch haben. Und das ist natürlich viel zu kurz gedacht und das ist aus Kindersicht, glaube ich, sehr, sehr verständlich, ja. Also, dass man diese Trends irgendwie aufsaugt und da mitmachen will. Und da ist es dann, glaube ich, einmal mehr wichtig, als Eltern sich da nicht auch, ja, nicht in diese Falle zu tappen, sondern da, ich sag mal, bei Verstand zu bleiben, weil bei Tieren setzt ja auch oft der Verstand aus. Sie sind so süß und so, das kennen wir auch alle. Und da ist es ja wieder einmal die Sache der Eltern zu sagen, ja, aufzuklären auch, ne? Irgendwie aufzuklären, was kommt da eigentlich alles mit sich?
Ja,
Definitiv.
wenn ich jetzt entscheide, egal wie alt Kinder oder Jugendlichen sind, es zieht ein Tier ein. Ich meine, die einen haben Schildkröten, die anderen haben Hasen, die andauernd sterben, dann holt man immer wieder neue, die dritten haben Hamster, die einen Katzen, die dann ganz lang leben. Wonach sollte ich entscheiden, was für ein Tier zieht bei uns ein?
Ja.
Was sagst du, worauf sollte, gibt es so Checklisten oder Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte?
Auf jeden Fall, ich glaube, wonach sollte man entscheiden? Nicht mit dem Herz und nicht nach dem Bauch,
Ja.
sondern mit dem Kopf. Also ich glaube,
Okay.
das braucht es einfach bei Tieren. Denn es ist eine Entscheidung, die muss gut durchdacht sein. Wir haben zum Beispiel, also Vier Pfoten hat so eine 30-Tages-Challenge, vielleicht können wir die ja hier dann auch verlinken,
Gerne.
die man mal machen kann, um selber zu wissen, passt ein Tier zu mir? Ist es ein Kleintier, Hund oder Katze? Passt es in meine Familie? Und dass man sich eben im Vorhinein mit dieser Challenge als Beispiel verschiedene Fragen stellt jeden Tag, verschiedene kleine Aufgaben erfüllt. Und dann kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl zu wissen, ah, okay, das muss ich dann ein Tierleben lang machen, weil ein Tier bedeutet eben sehr, sehr lange Verantwortung. Ich glaube, sowas ist ganz, ganz hilfreich und ganz viel natürlich sich informieren, im Vorhinein informieren. Gerne auch natürlich gemeinsam mit den Kindern, ja. Also vielleicht vorher schon mal gucken, wie groß muss eigentlich so ein Auslauf sein für ein Meerschweinchen oder einen Hasen oder ein Kaninchen. Und da geht schon los mit, die dürfen gar nicht allein gehalten werden, sollten sie zumindest nicht, damit sie artgemäß überhaupt gehalten werden, brauchen sie einen Sozialpartner. Vielleicht sogar auch eine kleine Gruppe bei Meerschweinchen, sogar noch besser. Also all das, was mit sich kommt, wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt und entweder auch im Tierheim fragt, weil auch dort sitzen natürlich im Übrigen viele Kleintiere, nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Kleintiere, die unüberlegt angeschafft wurden und abgegeben wurden. Und wenn man sich da mal mit Fachleuten austauscht, mit Fachliteratur beschäftigt, Dokus guckt, es gibt ja so viele Möglichkeiten, dann kriegt man ein Gefühl dafür und ich glaube, das braucht es eben auch. Also man sollte auf gar keinen Fall den schnellen Klick im Internet, davon raten so ab, weil man nie weiß, an wen man da gerät, aber auch nicht einfach in die Heimtierhandlung und weil da ein süßes Kaninchen sitzt, sagen, das nehme ich jetzt mit. Das ist immer der falsche Weg, ganz, ganz sicher.
Ja. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben uns jetzt für ein Tier entschieden, egal was für eins wird,
Ich meine, ich kann eine Zeitung aufschlagen, privat holen, Tierheim. Wo gehe ich hin und hole mir dann wirklich ein Tier, das ich auch weiß, es ist gesund, das ist artgerecht gehalten, das passt.
Also ganz klar sollte der erste Gang ehrlicherweise immer ins Tierheim erfolgen, ja, also in das regionale oder örtliche Tierheim. Einmal, weil dort sehr, sehr viele Tiere sitzen, die, glaube ich, eine zweite Chance verdient haben. Und man kann sich dort eben auch sicher sein, man würde niemals ein Tier vermittelt bekommen, was nicht zu einem passt, ja, nicht zu der Lebenssituation passt, nicht zu der Familie passt. Dort hat man wirklich eine tolle Beratung von wirklich Fachleuten, die dieses Tier ja sehr, sehr genau kennen. Ja, also es ist eben dann keine Wundertüte, sondern alle negativen und positiven Eigenschaften kriegt man gleich mitgegeben. Man kann sich noch wirklich über die artgemäße, über die Bedürfnisse informieren. Und was dann auch passieren kann, dass man merkt, ich sollte vielleicht gar kein Tier momentan einziehen lassen, ja, weil vielleicht dann auch Fachleute sagen, ach, sie arbeiten jeden Tag 8 Stunden, das ist nicht so gut für einen Hund, ja, also so ganz simple Sachen, die kriegt man dann manchmal auch knallhart vielleicht vor Augen geführt, aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und wenn es vielleicht kein eigenes Tier ist, auch das ist ja eine Chance, wenn ich gerade so über Tierheime rede, kann man ja auch eine Patenschaft übernehmen. Ja, man kann gemeinsam als Familie sagen, hey, wir sind Gassigänger, wir gehen jetzt irgendwie samstags die Runde ums Tierheim entlang, wenn wir eh alle raus wollen und nehmen irgendwie einen Hund mit, der sich gut an der Leine führen lässt für uns. Oder, und das ist vielleicht auch für ältere Kinder spannend, Vorlesen für Katzen, auch sowas gibt es im
Was?
Tierheim,
Ehrlich?
wo man dann irgendwie
Okay.
ganz schön mit Katzen interagiert, quasi sie streichelt, weil das brauchen Katzen, ja, die brauchen auch mal diese Nähe, zumindest viele von
Ja.
ihnen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die sich dann vielleicht auch aufzeigen und wo man dann vielleicht auch zum Schluss kommt, es muss jetzt gerade gar kein eigenes Tier sein. Also das ist ja
Ja.
durchaus eine Möglichkeit so.
Also
Ja.
ich würde das emotional nicht packen, wenn ich mit einem Hund über der Gasse gehe und dann tue ich den in den Käfig zurück. Ich glaube, da wird das, ich
Ja.
glaube, ich würde sie alle retten wollen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist tatsächlich auch ein Impuls. Das ist ja das Gute, dass man sie gar nicht dann einfach so leicht mitnehmen darf
Ja.
und gar nicht vor so einer Fehlentscheidung, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch bewahrt werden kann. Aber es kann ja auch toll sein, dann eine enge Bindung aufzubauen zu einem Tier, ja. Und wenn man dann selber gar nicht die Chance hat, es zu adoptieren, und irgendwann merkt, hey, da ist jetzt jemand gekommen, der diesem Tier eine zweite Chance schenkt, das kann ja auch sehr erfüllend sein, ehrlicherweise, ne? Also, aber ich verstehe das total. Das ist ja, es ist einfach ein emotionales Thema und das bleibt es auch. Und ich glaube, deswegen ist es gerade wichtig, einmal kurz den Kopf einzuschalten, bevor man Entscheidungen trifft.
Und was ist mit dem, wie hast du schon gesagt, mit dem süßen Welpen, der mir an der polnischen Grenze angeboten wird?
Ja, auf gar keinen Fall mitnehmen, auf gar keinen Fall retten, weil das macht das Problem natürlich noch schlimmer. Also illegaler Welpenhandel ist einfach ein Riesenproblem seit Jahren schon. Wir arbeiten auch schon seit Jahren dazu. Wir kennen sehr, sehr viele Schicksalsgeschichten. Am Ende auf gar keinen Fall mitnehmen. Die Behörden informieren, die Polizei rufen. Illegaler Welpenhandel ist eine ernstzunehmende Straftat und der Hund ist oft krank, tatsächlich einfach. Also das heißt, wir hatten schon Fälle, wo dann wirklich ein Welpe Menschen unter der Hand weggestorben ist nach wenigen Minuten. Und das ist einfach nur schlimm. Man befeuert das Geschäft, wenn man sagt, ich möchte diesen einzelnen Hund jetzt retten. Ich kenne diesen Impuls und ich verstehe das auch sehr, sehr gut. Aber das hilft natürlich nicht, dieses ganze System zu bekämpfen. Dafür braucht es dann wirklich kurz den Vernunft, wieder die Vernunft, um zu sagen, retten tue ich das Tier am meisten und all den anderen Tieren, wenn ich jetzt sage, auf keinen Fall nehme ich diesen Hund mit und eben versuche, die Behörden einzuschalten.
Ja. Und was ist jetzt halt, wenn ich mit dem Camper durch, weiß ich nicht, Albanien fahre und da läuft mir ein ganz süßer Straßenhund über den Weg? Darf ich die dann einfach einpacken und mitnehmen? Wie ist denn sowas?
Ja, auch ein Riesenthema. Ehrlicherweise wollte auch ich jetzt mit meiner Familie dieses Jahr mit dem Van die Balkanroute fahren. Und es war einer der Gründe, warum wir uns jetzt dagegen entschieden haben. Einmal, weil wir natürlich auch einen eigenen Hund an Bord haben, die nicht so ganz verträglich manchmal mit anderen Hunden ist. Und auch, weil ich dachte, wie sollen wir das emotional schaffen? Ja, dann ist der ganze Urlaub eigentlich eine einzige Tierrettungsaktion, weil ich glaube, ich würde auch jeden einzelnen Hund mitnehmen wollen. Und nee, das darf man natürlich nicht einfach so. Also man muss dann schon auch Kontakt mit Organisationen vor Ort aufnehmen. Das Tier braucht eine gesundheitliche Untersuchung. Es muss gechippt werden. Es braucht einen Heimtierausweis. Erst dann darf ich überhaupt Grenzen passieren innerhalb Europas. Der Hund muss natürlich dafür auch ein gewisses Alter haben. Also ich kann auch nicht einfach einen 3 Wochen alten Welpen irgendwie mitnehmen, nur weil ich gerade die Mutter nicht sehe. Ja, vielleicht ist die auf Nahrungssuche und kommt im Moment wieder. Also so einfach ist es nicht. Ich glaube, das ist der falsche Weg, Tierschutz zu betreiben. Sondern ich glaube, auch wenn das sehr, sehr müßig sein kann, weil natürlich die Organisationen vor Ort wahnsinnig viel zu tun haben meistens, ist das der richtige Weg. Also tierärztlich versorgen, dass man gucken, es geht dem Tier gut und dann eben mit den Organisationen vor Ort Kontakt aufnehmen, die die Situation am besten kennen und die vielleicht auch die einzelnen Tiere sogar schon kennen. Ja, ich
Okay.
glaube, das wäre keine gute Idee.
Also nicht, dass das Tier im Camper quasi durch die Grenze schmuggeln, das ist eine blöde Idee.
Nee, das sollte man lieber nicht machen. Nee, genau. Das hat ja auch Grund, ne? Also es gibt natürlich auch, also Tollwut als Info, als große Krankheit. Es gibt Parvovirose, das ist eine hochinfektiöse Krankheit, die oft Welpen aus schlechten Hygienezuständen quasi haben. Und das ist dann auch einfach eine Gefahr für andere Tiere irgendwie. Also von daher, das hat schon Sinn, dass es diesen Heimtierausweis und diese Vorlagen und diese Vorschriften braucht,
Ja.
deswegen auf keinen Fall machen einfach, ja. Dann wieder ins Tierheim gehen, wenn man zurück vor Ort ist. Oder wenn es eine Auslandsadoption sein soll, natürlich auch die sehr, sehr begleitet durchführen.
Vermittelt ihr auch Tiere? Also wenn man das Gefühl hat, Mensch, ich würde gern Tiere, ich hätte es gern Hund, Katze, Maus, macht ihr das auch?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir arbeiten eher, wie gesagt, auf so politischen Ebenen und sowas auch. Wir sind natürlich Anlaufstelle. Also wir haben ganz tolle KollegInnen hier vor Ort, die sich um alle möglichen Fragen kümmern. Ja, also man darf gerne bei uns natürlich sich informieren, online, aber auch am Telefon, wenn man Fragen hat. Einzelne Tiere vermitteln wir aber nicht. Dafür haben wir schlichtweg die Kapazitäten auch gar nicht. Da ist dann wirklich das Tierheim ein toller Ansprechpartner. Also da könnten wir im Zweifel wahrscheinlich eher tolle Tierheime empfehlen. Aber ich glaube, dass auch immer das örtliche Tierheim eine gute Anlaufstelle ist, weil da hat man dann auch die Chance, schnell öfter mal hinzufahren, das Tier richtig kennenzulernen, bevor man es mitnimmt und so. Also das ist, glaube ich, eh eine gute Idee.
Ich
Absolut.
erlebe halt, dass viele Menschen tatsächlich skeptisch dem Tierheim gegenüber sind, weil sie sagen, ja, ich kriege das Tier ja sowieso nicht, die geben mir die Katze nicht, die geben mir den Hund nicht. Wie sind da so eure Erfahrungen?
Das gibt es sicherlich. Ich glaube, man muss sich dann vielleicht die Frage stellen, warum kriegt man die Katze oder den Hund nicht? Ja, wenn das natürlich zum Beispiel eine Katze ist, die nur Freilauf gewohnt ist, ja, also die vielleicht sehr ländlich aufgewachsen ist und überhaupt nicht als Wohnungskatze irgendwie in einer 50 Quadratmeter Wohnung in einer Großstadt gehalten werden sollte, dann hat das ja Grund, warum man diese Katze nicht mitkriegt. Ich glaube, was wichtig ist, ist vielleicht dieses, sich vor Augen zu halten, dass es nicht immer alles sofort geht. Und so ist es eben bei Tieren auch. Ist ja auch eine wichtige Erkenntnis für Kinder, was Kinder ja auch irgendwie ständig im Alltag lernen müssen. Man kann nicht immer alles sofort bekommen. Und so ist es eben auch mit einem Tier. Also vielleicht gibt es in dem Moment dann nicht das richtige Tier. Und
Ja.
deswegen sagt das Tier einem vielleicht, wir haben hier keine Katze für euch. Dann bleibt man aber einfach dran. Ja? Dann guckt man irgendwie 1, 2 Wochen später oder auch 1, 2 Monate und manchmal dauert es vielleicht noch länger nochmal. Und das ist aber auch okay. Und irgendwann wird, glaube ich, das passende Tier da sein. Also ich glaube, da sollte man einfach nicht so schnell aufgeben. Und es ist vielleicht auch, merke ich gerade, ein ganz klares Zeichen, wenn man dann schnell frustriert ist und aufgibt, dann ist es vielleicht wirklich nicht der richtige Moment, ein Tier einziehen zu lassen. Weil auch da braucht man ja einfach dieses Durchhaltevermögen.
Was hältst du davon, hier mit Anzeigen im Tagblatt, eBay oder Kleinanzeigen, darüber zu sagen, ich hole mir ein Tier? Wie sind da so eure Erfahrungen?
Also gerade der Online-Handel ist einfach so unreguliert in Deutschland noch, momentan zumindest noch. Das heißt, es braucht weder eine Identitätsprüfung von den Menschen, die dort eine Anzeige erstellen, noch braucht es einen Nachweis, wo das Tier wirklich herkommt. Das heißt, der Tier kann ohne Chip, der kann ohne Papiere verkauft werden. Das ist absolut legal. Deswegen raten wir natürlich unbedingt davon ab. Es sind sicherlich nicht nur schwarze Schafe, wie man so sagt, dort unterwegs. Aber die Chance, dort auf einen kriminellen Händler reinzufallen, ist einfach gegeben und auch groß. Und dadurch sagen wir auf jeden Fall online auf gar keinen Fall. Das Gleiche gilt eigentlich für Zeitungsanzeigen. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch so?
Ja, bei
Ja,
uns
gibt es noch?
sind sie am Wochenende, sind dann immer, wir suchen ein neues Zuhause oder auf hier Kleinanzeigen kannst du dir Tiere holen.
Genau, also online, wie gesagt, also auf keinen Fall.
Ja.
Bei so Zeitungsanzeigen würde ich jetzt sagen, einfach
Ja.
gucken, kann man dorthin fahren? Ist das ein seriöser Züchter? Wobei man wirklich am Ende den Leuten auch nur vor den Kopf gucken kann. Ja, also wir kennen auch Geschichten, da werden einzelne Wohnungen angemietet, um ein liebevolles Zuhause zu imitieren, was eigentlich gar nicht da ist. Also die kriminelle Energie kann da sehr, sehr weit gehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz, ganz tolle Anlaufstellen, ganz, ganz tolle ZüchterInnen, die das ganz, ganz wunderbar machen. Dennoch, und das ist dann einfach auch als Tierschützerin so, bei mir geht es immer wieder der Weg zurück, ab ins Tierheim und erstmal da gucken. Das ist, glaube ich, die beste Anlaufstelle. Es bleibt einfach so. Ja.
Bekannte von mir, die haben sich einmal zwei Britisch-Kurzhaarkatzen, so die aus der Whiskas-Werbung geholt. Und die Katzen, die hatten großen Garten und alles, durften nie raus, weil sie gesagt haben, die kosten so viel Geld, die werden geklaut. Wie würdest du mit sowas umgehen? Hole ich mir jetzt ein Zuchttier, was viel Geld kostet, und sperre es ein? Oder was macht man in so einem Fall? Was ratet ihr denn da?
Spannend, habe ich so noch nicht gehört. Ich
Okay.
glaube, also, dass man dann sagt, deswegen lässt man das Tier nicht raus, weil es wertvoll ist, weil ich glaube, eigentlich ist ja jedes Tier wertvoll, oder? Es ist ja eigentlich egal,
Eben.
ob es jetzt ein Zuchttier ist oder ob es irgendwie ein Tier aus dem Tierschutz ist, wo man nur eine kleine Summe irgendwie zahlt. Ich weiß auch nicht, ob Klauen wirklich das größte Risiko bei einer Katze ist, wenn sie im Freigang ist. Da ist es eher so, dass wir sagen, naja, es gibt Autos, es gibt andere Katzen, die können also in Revierkämpfe geraten. Also, dass diese ganzen Gefahren, glaube ich, da sind. Die Katze könnte sich verlaufen. Von daher sagen wir immer unbedingt chippen, registrieren und im Übrigen natürlich auch kastrieren, bevor eine Katze rausgeht, damit sie nicht ja, andere Katzen, die Streunerpopulation gefährdet, andere Katzen vielleicht schwängert, weil Katzen können ja sehr, sehr viele Nachkommen erzeugen. Es gibt ja diese Pyramide, die man vielleicht auch kennt, ja, wie viele Katzen aus einer Paarung entstehen können und wie schnell das alles geht. Also ich glaube, das sind eher die Aspekte. Beim Hund erleben wir allerdings auch öfter diese Situation, da wird er dann vom Supermarkt angebunden und dann wird er tatsächlich geklaut. Also das gibt es auf jeden Fall. Da sind Menschen manchmal schon sehr, sehr blauäugig, dass sie sagen, naja, der ist so lieb, der wartet jetzt hier. Oder selbst dann sagen Menschen oft, mein Hund geht ja nicht einfach mit irgendjemandem mit. Und die Wahrheit ist doch, ganz, ganz, ganz viele Hunde gehen einfach mit,
Der
weil wir wollen.
Labrador oder so, ne? Also
Ja, und am Ende wollen wir unseren Hund eigentlich genauso erziehen, dass er nett zu Menschen ist, ja, und dass er irgendwie keine Gefahr darstellt. Das heißt, das geht so schnell. Da sagen wir ganz klar, auf keinen Fall den Hund vom Supermarkt anbinden. Dann lieber schrittweise trainieren, dass er zu Hause auch mal alleine bleiben kann oder eben dafür sorgen, dass er beaufsichtigt ist. Also von daher, wenn ich jetzt so rede, merke ich schon, gut, ich kann die Angst nachvollziehen. Aber das ist natürlich auf keinen Fall der richtige Weg, wenn es eine Katze ist, die Freigang braucht, ja. Es gibt ja auch Katzen, die sind in der Wohnung. Da ist es dann aber zum Beispiel wichtig, dass sie auch nicht alleine gehalten werden, ja, dass sie auch einen Sozialpartner haben. Also du merkst, ich könnte jetzt hier ganz viel referieren. Es
Aber
ist
es ist
einfach
wichtig.
wahnsinnig komplex, was man alles beachten muss, ja.
Aber es ist so wichtig, weißt du, weil ich sehe auf TikTok süße Katzenbabys, also hole ich mir eine Katze und ich weiß, was siehst du setzt ja so tolle Impulse. Wo denke ich mal hin, was mir vielleicht einfach noch nicht klar war? Weil es ist halt eben nicht nur die eine süße Katze, sondern da ist einfach mehr dahinter. Und wir haben es bei unserem auch gemerkt, der war alleine und der war total unglücklich und wurde immer trauriger. Und dann haben wir ihm jetzt einen Spielkameraden dazu, und jetzt taut der wieder auf. Also das Katzen mögen das nicht allein und so viele halten sie halt komplett alleine in der 50 Quadratmeter Wohnung.
Was ich ganz schön finde, Kira, dass du gerade sagst, so, und dann haben wir gemerkt, er wurde immer trauriger und jetzt blüht er auf, weil das finde ich einen ganz schönen Aspekt, wo ich glaube, dass manche Tierhalter das gar nicht merken würden. Also, dass sie sich gar nicht mit ihrem Tier so beschäftigen, dass sie überhaupt wissen, wie signalisiert mein Tier denn eigentlich, ob es ihm gut geht oder nicht. Ja, also diese feine Beobachtung, und das zeigt ja auch jedes Tier ein bisschen anders. Ja, man muss sich ja auch ein bisschen kennenlernen erstmal. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön, wenn man sich die Zeit nimmt, sich gegenseitig kennenzulernen und auch sein Tier lesen zu lernen. Und das ist dann auch was man wieder super an seine Kinder vermitteln kann, ja, weil auch Kinder können Signale, Stresssignale, Angstsignale manchmal gar nicht lesen. Und dann denke ich mir manchmal, wie auch, wenn nicht mal die Eltern das können, so. Und das ist eben was, das muss man einfach gemeinsam dann auch lernen und klar auch Grenzen zum Beispiel aufzeigen. Ja, zu zeigen, die Katze möchte jetzt nicht gestreichelt werden oder sie möchte jetzt nicht spielen. Und wenn der Hund ins Körbchen geht, dann ist das seine Safe Zone, so wie auch Kinder ihr Kinderzimmer als Safe Zone haben dürfen oder so. Ja, also das ist irgendwie dasselbe. Also von daher finde ich das sehr schön, dass du das zwar jetzt so selbstverständlich sagst,
Ja,
aber sonst ist
anscheinend,
es
ja.
leider gar nicht so selbstverständlich überall. Ja.
Also bei uns in den Katzen, das habe ich den Kindern sofort beigebracht, wenn du sie quasi mit der Hand runterkommst und anlangst und die weichen aus oder drehen den Kopf weg, die wollen nicht angefasst werden. Und das
Ja.
haben wir zu respektieren.
So
Und
ist es.
das, ich glaube, das muss man aber einfach sehen. Also der geht ja nicht sofort weg, der dreht einfach nur den Kopf weg. Und dann merke ich, okay, der will jetzt nicht. Mein Mann übergeht das komplett. Dem ist das scheißegal. Und da rennen die Katzen immer davon. Und ich finde, da
Da
darf
müssen wir auch deinen Mann erstmal mit erziehen noch.
Ja, ich sage ihm immer, siehst du nicht, dass der nicht will, aber sagt, ist mir wurscht. Aber ja, wir sagen, es ist lustig. Und denke, hey, wenn ich dich ständig übergriffig anfasse, das würdest du ja auch
So ist
nicht
es.
wollen. Ne?
So
Jetzt
ist
haben wir,
es.
es gibt aber Tiere wie vielleicht einen Hasen oder eine Schildkröte, da sehe ich das nicht so. Was würdest du da raten?
Naja, ehrlicherweise, auch da kann man es sehen. Ne? Auch da hat
Okay.
es wieder was mit, wie beschäftige ich mich mit dem Tier zu tun. Und gerade zum Beispiel so Kleintiere, ich habe das Gefühl, es ist oft immer noch dieser Irrglaube, kleines Tier macht wenig Arbeit und hat wenig Bedürfnisse. Und oft ist es das Gegenteil der Fall, ja, dass gerade Kleintiere besonders viele Bedürfnisse haben. Und um aber zu deiner Frage zurückzukommen, wie sehe ich das? Also zum Beispiel Kaninchen, das sind einfach Beutetiere ja auch, ja, für Greifvögel ursprünglich, ja, von der natürlichen Verhaltensweise ist also der Griff von oben wahnsinnig bedrohlich für so ein
Okay.
Kaninchen. Und was passiert? Das Kaninchen hoppelt nicht einfach weg, sondern es gerät in eine Schockstarre, ja. Und das kann man leicht falsch interpretieren, dass man denkt, ach, er macht ja nichts, er wehrt sich nicht, dann wird es okay sein. Aber das ist einfach ein Freezing von dem Kaninchen, eine Schockstarre, was es auch machen würde, wenn ein Beutegreifer von oben kommt. Das heißt, auch da ist es wichtig zu gucken, wie greife ich überhaupt so ein Kaninchen, wenn ich es denn greifen muss, ja, weil ich es zum Tierarzt bringe oder solche Geschichten, dass man irgendwie von unten greift, dass man hinten quasi Läufe stabilisiert. Also da gibt es einfach eine Grifftechnik, da gibt es wahrscheinlich irre viele YouTube-Videos zu. Aber guckt das mal an, ja, beschäftigt euch mal damit, bevor ihr das macht, weil wirklich der Griff von oben, es ist jedes Mal Angst fürs Tier. Auch Meerschweinchen, das sind so wahnsinnig zarte Geschöpfe, ja, mit so einem wahnsinnig zarten Skelett. Wenn man die einmal falsch greift, dann kann man denen auch wahnsinnig schaden und denen sehr, sehr große Schmerzen, zufügen. Also ich glaube, man kann das schon erkennen. Und manchmal ist es ja auch so klar, wie das Meerschweinchen rennt ins Häuschen. Na, dann will es wohl seine Ruhe haben, ja. Dann ist es nicht gerade, spielt nicht Verstecken irgendwie jetzt mal ganz lapidar. Also auch da, Kleintiere zeigen das durchaus auch. Und wenn man das Gefühl hat, man kann das nicht klar genug erkennen, dann einfach lernen.
Ja.
Beobachten, lernen, und daraus dann, das erkennen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, und wenn wir da auch den Bogen zu Kindern und Jugendlichen wieder haben, wenn sie dort lernen, empathisch und feinfühlig zu erkennen, da will das jetzt Nähe oder nicht, dann hilft mir das ja in allen anderen Bereichen auch. Das ist ja, wenn ich diesen Blick lerne, dann ist der ja übergreifend.
Absolut, ja. Und das ist, es gibt tatsächlich auch eine Studie, die ich neulich wieder gefunden habe. Die können wir vielleicht auch nochmal hier verlinken, die wirklich sagt, dass Kinder, die mit Tieren aufwachsen, natürlich einmal diese ganzen emotionalen Sachen, was wir schon gesagt haben, Empathie, Mitgefühl, aber auch zum Beispiel gesundheitlich profitieren können, ja. Also, um nochmal was Positives zu sagen, dass sie wirklich grundsätzlich einen höheren Gesundheitsstandard gezeigt haben, dass sie sich viel mehr bewegt haben, dass sie weniger auffällig für Lern- oder Verhaltensprobleme sind, wenn sie mit einem Tier aufwachsen. Wie bei jeder Studie gibt es sicherlich jetzt auch Forscher, die sagen, na, das ist noch nicht genug erforscht, das kann man vielleicht nicht so sagen, aber dann würde ich denken, jeder, der mit einem Tier zu Hause lebt, weiß eigentlich, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, weil das ist
Ja.
tatsächlich so, was man, glaube ich, selber auch aus Erfahrung sagen kann, wenn man eben in diesem Verbund mit einem Tier gemeinsam lebt.
Und ich habe das auch tatsächlich gelesen, dass wenn man ein Tier hat, also ich habe es im Zusammenhang jetzt mit Pferd gelesen, dass wo man viel mit Heu, mit Stroh, mit Dreck konfrontiert wird, dass man auch ein anderes Immunsystem hat, was einfach leichter damit umgehen kann. Kann ja wahrscheinlich vielleicht auch bei Haustieren oder Kleintieren, die mit Stroh und Heu in Kontakt sind, ja auch nochmal dazukommen.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich tatsächlich kein Experte, ob das so ist, aber gelesen
Ja.
habe ich es auch öfter mal, dass es natürlich auch auf Allergien quasi einen
Ja.
positiven Einfluss haben kann, ne? Dass die Allergie dann gar nicht aus durchbricht. Das ist gut möglich. Es ist ja auch oft so in Familien. Du hast gesagt, bei euch war es auch so, die Katze war erst da und dann kam das Kind. Auch bei uns war, ich glaube, es ist auch ein bisschen so ein Klassiker, erst der Hund da, dann kam das Kind. Das heißt, das Kind wird ja sowieso schon in so eine Atmosphäre und auch in diese vielen Hundehaare, die überall rumfliegen, reingeboren. Also unser Kind hatte schon so viele Hundehaare überall im Gesicht. Also das würde mich jetzt sehr wundern, wenn der nochmal eine Hundeallergie
Ja.
kriegt. Weiß ich aber nicht, ob das medizinisch möglich ist, ehrlicherweise, da bin ich kein Profi. Aber da merke ich schon, ja, sie leben einfach sehr, sehr eng zusammen. Und das verstehe ich auf jeden Fall, dass das einen Effekt haben könnte, ja.
Ja, jetzt haben wir das Thema Allergien und du hast vorhin einmal so am Rand Qualzucht gesagt. Was hältst du denn von so Spezialrassen, die halt keine Haare haben, damit man keine Allergien hat oder wo aus ästhetischen, optischen Gründen irgendwas, was ich, Dobermann mit kopierten Ohren, Mops mit platter Nase, also was einem da so einfällt, wollen wir da noch mal was zu sagen?
Ja, unbedingt. Was halte ich davon? Gar nichts. Also
Tatsächlich.
ich glaube, es ist wirklich immer falsch, einen Hund nach der Optik auszuwählen oder ein Tier nach der Optik auszuwählen, so ganz allgemein gesagt. Und ich glaube, es kann eine Lösung sein. Es gibt ja diese ganzen Labradoodles, also die ganzen Pudelmixe, die dann eben für Allergiker geeignet sein sollen, einen Hund deswegen zu nehmen, wenn man sagt, na, der hart jetzt nicht oder deswegen habe ich das mit meiner Allergie. Ich glaube, es ist einfach zu wenig, ja. Man muss einfach mal gucken, da werden zwei Rassen gekreuzt, die ganz spezifische Charaktereigenschaften mit sich bringen. Passt das zusammen? Passt das zu mir? Das Thema Qualzucht im Sinne von, man kennt es bei der französischen Bulldogge, ja, die irgendwie kaum Luft kriegt, der Dackel, der Rückenprobleme hat, also da ist eine endlose Liste wirklich. Das bringt jahrelanges Leid für die Tiere mit sich und im Übrigen auch sehr, sehr viele Kosten, wenn man diesen Aspekt vielleicht mal ganz, ganz stumpf, sage ich jetzt mal, abgesehen von dem ganzen Emotionalen, dass man sein Tier eigentlich jeden Tag leiden sieht, wenn man genau hinguckt, kostet es auch wahnsinnig viel Geld, ja, weil man es auch verschiedenen OPs im Zweifel unterziehen muss, sehr, sehr engmaschig vom Tierarzt betreut haben muss. Und ich glaube, das ist es einfach nicht wert. Für das Tier ist es ohnehin furchtbar. Und auch für den Menschen, glaube ich, sollte das überhaupt nicht der Anspruch sein. Da muss man sich einfach informieren. Und das ist eine Verantwortung, die liegt ganz klar bei dem Menschen, ja, sich vorher Gedanken zu machen.
Neulich habe ich einen Dobermann gesehen, der hatte einen langen, also keinen kopierten Schwanz, der hatte Schlappohren und der war wirklich, also der sah so anders aus wie diese
Irre,
Bilder, die
oder?
man kennt.
Ja.
Der ist ja total süß, ja, der ist null angsteinflößend. Gibt es so einen Trend, dass wir wieder so ein bisschen wegkommen von diesen Qualzuchten?
Ist das nicht irre, dass man dann kurz irritiert ist, obwohl das eigentlich der richtige Dobermann ist, wenn man so sagen will, weil das geht mir ehrlicherweise auch so. Ob es diesen Trend gibt, es gibt sicherlich vereinzelte Züchter, die irgendwie sagen, es gibt zum Beispiel den Retro-Mops, ja, also dass man den Mops wieder zurückzüchtet und guckt irgendwie, dass er wieder besser atmen kann und so. Man muss aber auch sagen, bei einzelnen Rassen kann das auch total zu spät schon sein, ja. Also da ist es vielleicht gar nicht mehr möglich, zurückzuzüchten, ja. Dass es gar nicht mehr genug gesunde Tiere gibt, die dann auch nicht miteinander verwandt sind, dass man überhaupt zurückzüchten kann. Ich glaube, es gibt immer wieder von den, ich sag mal, Frenchie Ultras, dann irgendwie die Ansage, mein Hund ist freiatmend, mein Hund ist gesund. Da muss man sich dann fragen, ist das wirklich so? Und was ist das überhaupt irre, dass man das mitsagen muss, oder? Dass man überhaupt mitsagen muss, mein französischer Bulldogge, wenn ihr den hier, die kann aber atmen. Ja, das ist eigentlich doch ein Grundrecht von einem Tier, oder? Dass es atmen kann. Also noch, sagen wir mal so, sehen wir den Trend nicht so, dass wir sagen, ach gut, das geht in die richtige Richtung, sondern Eigentlich muss man ja nur mal auf die Straße gehen und dann sieht man, wie viele Qualzuchten dort immer noch rumlaufen. Dann kommen wir wieder zurück zu den Social Media Trends, wo Qualzucht ein großes Thema sind. In der Werbung sind sie ein großes Thema. Also ich glaube, da sind wir leider noch nicht.
Das ist
Ja,
schade.
total. Aber es sind
Ein
ja teilweise auch tolle, tolle Tiere, ne? Auch das kann man ja, also mit einem tollen Charakter, das will ich gar nicht
Ja.
sagen. Aber sie leiden. Sie haben Schmerzen, sie
Ja.
leiden und
Ja.
das ist einfach schlimm, was wir Menschen da anstellen, würde ich mal sagen.
Und oft ist man sich gar nicht bewusst. Also zum Beispiel, ich das jetzt ein bisschen weiter, ich habe ein Pferd, das hat so viel Mähne. Der schwitzt sich einen ab im Sommer. Ich muss die immer einflechten. Aber auch das wurde ja von uns Menschen hingezüchtet, weil wir halt diese Rasse sind Showpferde und die fand man ganz toll mit viel Behaarung. Also wir Menschen, wir nehmen da schon ganz viel Einfluss drauf, wie so ein Tier aussieht irgendwann mal.
Absolut. Und dann ist es natürlich jetzt auch die Verantwortung, das auszubaden, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und wenn es dann nur ist, die Mähne einflechten, dann
Ja.
ist es, glaube ich, wahnsinnig toll, dass du das machst. Ich glaube, auch da gibt es sicherlich HalterInnen, die das gar nicht tun. So irgendwie, die denken, naja, dann schwitzt er halt. Also, ne, sage ich jetzt mal so. Also ich finde
Ja.
es toll, wenn man die Verantwortung trägt. Aber es ist natürlich eigentlich irre, dass man dann damit beschäftigt ist, das auszubaden, was der
Ja.
Mensch irgendwie angestellt hat. Ne? Das ist ja im Grundsatz eigentlich total, total verrückt, auf jeden Fall. Ja.
Und ich würde dich da bitten, auch noch mal eine Lanze zu schlagen, weil also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die haben Hasen. Und die hat ernsthaft zu mir gesagt, der Hase war krank, sagt der Kira, es ist für mich billiger, einen neuen Hasen anzuschaffen, als mit
Ja.
dem zum Tierarzt zu gehen. Wollen wir da bitte auch noch mal eine Lanze für diese Tiere schlagen, dass die auch eine Seele haben?
Ja, absolut. Also ehrlich gesagt, da bricht es einem ehrlich gleich das Herz bei solchen Aussagen. Also kurz nochmal vielleicht der Exkurs. Ja, in der Anschaffung sind solche Tiere häufig günstig, viel zu günstig meiner Meinung nach. Aber es kommen ja auch Folgekosten, ja. Es kommen ja auch Tierarztkosten. Also nur um jetzt einmal klarzumachen, man kann nicht sagen, so, ach, der kostet wenig, dann kaufe ich mir den mal. Ja, es gibt ja irgendwie Tierarztkosten, die brauchen geeignetes Futter, die brauchen Beschäftigung, die brauchen eben keinen kleinen Käfig, nur wo sie drin hocken, sondern wirklich ja, ein tolles Erlebnisgelände, würde ich es fast nennen, im besten Fall. Es braucht ein zweites Tier. Also da kommt ja so viel mit sich, dass natürlich diese, ich weiß nicht, 60 € in der Anschaffung, davon darf man sich erstmal so schon mal gar nicht beirren lassen. Und zu sagen, dann gibt es lieber einen neuen. Also das ist natürlich, das ist irre. Also das ist natürlich irre. Das ist ein Tier, was fühlt, was ein Lebewesen ist, ja, was natürlich Gefühle hat. Das empfindet Schmerz, das empfindet Angst, das empfindet auch Freude, ja. Wenn man sein Tier dann mal wirklich beobachtet, sieht man auch, wie ein Meerschweinchen, wie ein Kaninchen, wie die sich freuen, ja. Auch das gibt es. Und es sind ganz genauso Familienmitglieder, sollten sie sein, wie Hund, Katze, Pferd oder andere größere Tiere. Also das geht natürlich gar nicht, das ist ganz klar.
Und deswegen auch, wenn ihr also sagt, wir fangen mal mit einem Meerschweinchen an, die zum Teil auch nachtaktiv sind, die halt nicht im Kinderzimmer stehen, weil sie die ganze Nacht Radau machen, oder einen Hasen, die haben auch Gefühle. Und mir ist es so wichtig, dass das keine Spielzeuge sind, ja, sondern die haben Gefühle. Und für Kinder ist es auch traumatisch, wenn so ein Tier stirbt und dann nimmt ein Elternteil das Viech und schmeißt es in die Mülltonne oder was auch immer,
Bitte,
ja.
bitte.
Also jetzt auch hier diesen Umgang mit, wie stirbt ein Tier. Also auch da können wir Kindern auch echt erschrecken.
Total. Wenn ich da nochmal einen Schritt kurz zurück darf, Kira, weil ich das ganz
Ja.
wichtig finde, dass du das gerade gesagt hast, und das kann man vielleicht nochmal ganz deutlich sagen: Kleintiere raus aus dem Kinderzimmer. Ja, das ist einfach eine ganz, ganz klare Sache eigentlich, weil, wie du gesagt hast, die sind der Hamster, ja, nachtaktiv, ja, irgendwie das Kaninchen. Also es gibt dämmerungs- und nachtaktive Kleintiere, und das sind die meisten von denen, die dann die ganze Nacht im Rad rumrennen, und dann soll das Kind dabei schlafen und ist genervt. Und tagsüber brauchen die Ruhe. Das heißt, dieses trubelige Kinderzimmer, der Krach, der Lärm, all das, was zum Kinderleben dazugehört, das ist überhaupt nicht vereinbar mit einem Kleintier. Und im Übrigen auch nicht im Wohnzimmer, ja. Also auch da, wo, oder in der Küche, wo die Familie lebt und liebt und lacht und alles, da ist es schwierig, einfach für ein Tier zur Ruhe zu kommen. Das braucht es aber, um artgemäß seine Verhaltensweisen ausleben zu können. Das heißt, man muss sich überhaupt überlegen, wo kann das Tier denn hier sein? Wo kann das Tier leben, dass es ein schönes Leben hat, trotzdem zu uns gehört? Das ist echt knifflig, ja.
Ja.
Aber ganz klar, nicht ins Kinderzimmer, das hast du ganz richtig gesagt. Das finde ich nur wichtig, nochmal zu betonen.
Unbedingt, ja. Und auch Katzen wollen nachts rein und raus. Also unsere Katzen, die gehen
So ist es.
abends raus und wollen mit der Nacht rein. Also wir sind halt Freigänger.
Ja.
Also auch hier nicht dran denken, dass Katzen den gleichen Rhythmus haben wie wir.
Nee, absolut. Und das ist auch irgendwie, also ich kann ja sagen, ich habe Kind und Hund. Das sind zwei Verantwortungen. Und das ist auch nicht wie ein zweites Kind. Klar, der Hund ist so wie mein Kind, ne? Machen wir uns mal nichts vor. Aber er hat ganz andere Bedürfnisse als mein Kind, ja. Also, der will dann gerade raus, weil er muss. Und weil er denkt, so Mensch, jetzt ist mal hier langsam Zeit. Und mein Kind sagt gerade so, nee, ich will jetzt gar nicht raus. Ich möchte jetzt hier gerade irgendwie im Kinderzimmer spielen. Und dann stehst du da, ja. Also das alles mitzudenken, wie man das alles vereinbart, weil da kann man nicht immer sagen, ja, der Hund kommt halt einfach mit, der darf schon gar nicht auf dem Spielplatz, da geht's schon los, ja. Also es gibt da ganz viel zu bedenken und das ist einfach ein weiteres Lebewesen, sage ich mal, was man dann hat. Also absolut, ja.
Ja, genau,
Und genau,
das.
dieses Thema Tod, aber weil du es gerade nochmal
Ja.
angesprochen hast, ich glaube, da ist es auch wichtig, dass Eltern das sehr, sehr eng begleiten, ja. Einfach, dass man darüber spricht, auch wenn das Tier krank wird vorher. Manchmal kommt es ja gar nicht so plötzlich, manchmal ist es ja auch eine Krankengeschichte, die dahinter steht. Ich glaube, da darf man auch ehrlich zu Kindern sein. Also ich glaube, das weißt du vielleicht besser, aber ich glaube, da ist es auch nicht richtig zu sagen, wird schon wieder alles gut, wenn man eigentlich weiß, es wird nicht wieder gut. Sondern da Kinder mit einzuspannen, denen das zu erklären, was hier gerade passiert und dann auch eben diese Trauer aufzufangen. Ja, und die ist manchmal auch nicht leicht, einfach durch ein neues Tier zu ersetzen, sondern dann hing man eben genau an diesem Tier, was ja auch einen Namen hat, was einen Charakter hat, was
Ja.
irgendwie spezifische, witzige Dinge gemacht hat oder so.
Und
Was
hier,
ganz besonders.
und
Nochmal schön?
ja, und da würde ich gern
Ja.
tatsächlich einmal aus Mamasicht, aber auch aus
Ja.
Familiensicht sagen, gebt den Kindern ihre eigene Form, Abschied zu nehmen. Ja, weil oft sagen Eltern, nein, du sollst es nicht miterleben, du sollst das Tier nicht sehen oder wie auch immer. Also gut, meine waren beim jüngsten Tier, das gestorben ist, ich glaube 8 und 12. Und die wollten einfach Abschied nehmen. Die wollten den noch sehen. Wir haben den zu Hause einschläfern lassen, die Katze. Ohne dass die Kinder dabei sind. Das wollte ich also tatsächlich ihnen erstmal vermeiden. Aber dann war der noch da, die durften noch Abschied nehmen, die haben noch mal einen Fußabdruck gemacht auf einer Leinwand. Und dann haben wir ihn zusammen im Wald begraben. Ich weiß schon, das darf man eigentlich nicht, aber haben wir das halt gemacht. Und das ist. Das war aber für die Kinder total wichtig, da,
Ja.
dass die sich verabschieden dürfen, auch als er tot war. Also nicht nur vom lebenden Tier. Und die waren super traurig, ja, und das finde ich ist auch völlig in Ordnung.
Es ist ja auch super traurig, aber genau wie du
Ja.
gerade schon gesagt hast mit dem Pfotenabdruck, ich glaube, man kann da auch schöne Rituale finden, wie man sich verabschiedet. Ja, man kann auch, je nachdem wie alt das Kind ist, kann das Kind vielleicht nochmal einen Brief schreiben, ja, was man irgendwie dann mit ins Grab legt oder irgendwie die Kuscheldecke irgendwie nochmal besonders hübsch irgendwie aufbereiten oder so. Also ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viel, was man sich einfallen lassen kann. Das wissen Eltern dann vielleicht auch am besten, was für das Kind sinnvoll ist. Aber ich glaube, das ist sehr schön, wie du das gesagt hast, dass man das Kind auch da irgendwie teilhaben lässt, weil es ist dann einfach ein Familienmitglied. Und das ist auch für Kinder sehr, sehr prägend. Absolut.
Total. Und wir mussten mal einen Pony von meiner Tochter einschläfern lassen. Die hat ein Virus gekriegt, die war sehr krank. Und dann hat sie ihr Schweif abgeschnitten und dann so ein Band geflochten. Ja, und hat dann so das als in so ein Armband reingeflochten. Und auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber ich glaube, Kinder haben da einfach auch so ihre eigenen Rituale oder ihre eigenen Ideen, wie sie das.
Total.
Ja, und dann haben wir gesagt, ich will keine Katze mehr, nachdem beide weg waren. Und das war für mich sehr schmerzhaft. Tja, und auf einmal fand eine neue Katze den Weg zu uns. Also, dass man sagt, Katzen finden Menschen und dann war diese Katze auf einmal da, weil sie nicht mit umziehen durfte mit einer Bekannten in die neue Wohnung. Und jetzt sind wir wieder total froh. Also ich finde schon, dass so dieses Jahr ohne Haustier, das war schon ganz schön leer irgendwie.
Ja, also ich glaube, das ist auch für mich jetzt total schwer vorstellbar. Also in meiner Welt wird mein Hund natürlich 20, 30, 40 Jahre alt, weil
Natürlich.
alles andere ist gar nicht
Ja.
akzeptabel. Und ich glaube, da gibt es auch alles und da muss man auch alles akzeptieren. Also es gibt Menschen, die brauchen dann ganz, ganz schnell wieder ein neues Tier im Leben irgendwie. Und manche, die sagen, ich muss jetzt echt erstmal kurz darüber hinwegkommen. Und auch wiederum andere, die vielleicht dann merken, es ist jetzt auch befreit ohne Tier, ja. Also jetzt kann ich wieder ganz andere Sachen machen irgendwie oder so. Und ich glaube, da ist alles richtig. So, oder beziehungsweise da gibt es kein richtig und falsch. Ja, da sollte
Ja.
man alles irgendwie akzeptieren. Und Ich glaube, das weiß man auch vorher noch gar nicht, wie man dann fühlt, ne? Ob man dann irgendwie sagt, so nie wieder oder sofort. Das passiert dann, glaube ich, einfach. Ja.
Ja.
Aber schön, dass bei euch jetzt wieder Leben in der Bude ist, sage ich
Ja,
mal.
das ist total schön. Und mein Mann immer, ich will keine Katzen, und der ist der am allermeisten spielt mit ihnen.
Ja,
Also
das ist doch auch der Klassiker, oder? Ja.
die bauen sich dann schon so den Weg in die Herzen von uns Menschen.
Absolut.
Corinna, ich fand, das war ein sehr, ich könnte mit dir noch ewig sprechen. Ich schaue auf die Uhr.
Ja.
Wir haben schon eine Stunde fast geredet. Ich
Oh
halte meine
Gott.
Podcasts sonst immer eine halbe Stunde.
Oh Gott, oh Gott, ja.
Alles gut. Gibt es noch was, wo du sagst, das haben wir nicht bedacht, nicht angesprochen? Noch eine Message, die du Eltern gerne an der Stelle mitgeben wirst, die dir wichtig wäre, auch gerade von deiner Stiftung, für die du arbeitest?
Also ich glaube, vielleicht, wenn ich es so ein bisschen zusammenfassen kann, Tiere sind toll. Tiere sind, weil wir haben jetzt auch natürlich ganz viele negative Aspekte besprochen, die ja super wichtig sind. Tiere sind toll und Tiere sind eine wahnsinnige Bereicherung fürs Leben, ganz, ganz sicher. Aber, und jetzt kommt es dann doch wieder ziemlich schnell, ein Tier sollte niemals unüberlegt angeschafft werden, sondern immer, also es braucht wirklich sehr, sehr viel Vorbereitung. Und wir haben es zu Anfang sofort gesagt, die Verantwortung liegt bei den Eltern. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal als Abschluss wichtig zu betonen.
Ja.
Und ansonsten, das hast du eigentlich eingangs ganz schön gesagt, Tiere brauchen eine Lobby, ja, Tiere brauchen eine Stimme. Und das müssen wir Menschen für die Tiere übernehmen, weil wir haben auch ganz, ganz viel Verantwortung zu tragen da. Und ich glaube, es ist toll, wenn man einfach Tiere als lebende, als fühlende Lebewesen sieht, was sie einfach auch sind, ihnen empathisch begegnet und ja, einfach auch sich einsetzt für Tiere, ja. Und das muss ja gar nicht immer sein, indem man selber ein Tier rettet, sondern das kann auch sein, indem man sich stark macht für Tierrechte, indem man auf Demos geht, indem man seine Unterschrift an der richtigen Stelle setzt, ja, wenn es darum geht, Gesetze vielleicht auch einbringen zu wollen. Ich glaube, da können wir Menschen ganz viel tun, da sollten wir auch ganz, ganz viel tun.
Und wenn jetzt Zuhörer sagen, ich kann, weil ich, weiß ich nicht, hochgradig allergisch, keine Zeit, keinen Platz für ein Tier habe, ich würde mich aber gern einsetzen, kann man euch unterstützen? Gibt es andere Organisationen? Wie kann man euch da helfen und
Ja,
Gutes
da gibt es
tun?
ganz viele Dinge, wie man uns, ganz viele Wege, natürlich auf einem Weg spenden, ganz, ganz simpel gesagt. Ja, wir sind eine Stiftung, wir sind auf Spenden angewiesen, um unsere Arbeit machen zu können. Aber man kann sich auch ehrenamtlich unterstützen. Ja, also es gibt, wir haben eine tolle Ehrenamtsplattform, PawsNet heißt die, Paws Act, sorry, heißt die. Das kann man auch online finden. Auch die können wir hier einmal verlinken. Da kann man sich also in verschiedenen Städten ehrenamtlich engagieren, dass man sagt, hey, wenn ihr eine große Demo ins Leben ruft, wir kommen mit. Ja, wir ziehen uns unsere Vierpfotenjacke an, wir unterstützen euch, wir rufen gemeinsam irgendwie. Wir machen vielleicht selber mal einen kleinen Infostand in unserer Kleinstadt, wo es bisher sowas noch nicht gibt und klären über verschiedene Themen aus. Also da gibt es Möglichkeiten, sich auf jeden Fall zu engagieren, im Namen der Tiere. Ja.
Findet man das bei euch auf der Seite, wenn wir sie verlinken?
Auf jeden Fall,
Ja.
ja.
Gut, wir werden alle Links, die schickst du mir noch zu, da werden wir alle dann, wenn der Podcast
Das
rausgeht,
mache ich gern.
werdet ihr alle Links auf jeden Fall finden in den Shownotes, in der Videobeschreibung, überall. Und ansonsten vier Pfoten, das werdet ihr finden. Liebe Corinna, es war mir ein Fest, es hat mir richtig Spaß gemacht, mal über
Mir auch.
ein
Vielen Dank.
Herzensthema zu sprechen wie Tiere.
Ja.
Und danke, dass du dich da so engagierst mit deinem ganzen Team und dass da alle ja, sich für die Tiere so einsetzen, weil die können am allerwenigsten für sich selber sorgen.
Ganz genau so ist es. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Kira. Ich glaube, das müssen wir irgendwann noch mal so fortführen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich die Chance bekommen habe, hier so wertvolle Impulse zu setzen.
Sehr schön. Und wenn du jetzt in dem Gespräch merkst, okay, ich möchte mich über Tiere informieren, ich will helfen, ich will da mehr tun, dann findest du alle Infos in den Shownotes. Und ja, freue mich natürlich auch gerne über deine Rückmeldungen. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Tieren? Hast du selber Haustiere? Und wenn du möchtest, teile uns deine Geschichte an podcast@kiraliebmann.de. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir sehr.